Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen. Wir setzen unsere Reise durch die Bibel fort. Bis zum 12. Kapitel im Buch der Offenbarung sind wir bereits gekommen. Und dort soll es jetzt auch gleich weitergehen. Schön, dass Sie dabei sind. Die Gemeinden am Ende des ersten Jahrhunderts gerieten in große Not. Geschmäht, bedroht und verfolgt wurden sie von Anfang an, die Christen, die Jesusleute. Doch nun geht der römische Staat ganz gezielt gegen sie vor. Unter dem amtierenden Kaiser Domitian erlebt nämlich der Kaiserkult eine neue Blüte. Und das heißt, alle Bewohner des römischen Weltreiches müssen den Kaiser als Gott verehren, in einer offiziellen Zeremonie. Unmöglich für die Christen, denn sie kennen nur einen Gott, dem alle Ehre gebührt, den allmächtigen Vater und seinen Sohn Jesus. Deshalb offenbart Jesus seinem Freund und Nachfolger Johannes in eindrücklichen Visionen die wirklichen Hintergründe dieser Übergriffe auf die christlichen Gemeinden. Und damit ermutigt er seine Nachfolger, damals wie heute, treu an ihm festzuhalten und sich nicht davon abbringen zu lassen, an ihn zu glauben. Denn wer auf ihn vertraut, der wird das ewige Leben als Siegespreis empfangen. In drei großen Visionenreihen stellt Jesus dem Johannes den gesamten Ablauf der Endzeit vor Augen. Und dazwischen fügt er die ein oder andere Ergänzung ein, mit der er, wie mit einem Scheinwerfer, besonders das Schicksal seiner Gemeinde beleuchtet. Denn für die gesamte Dauer dieser letzten Epoche der Menschheit werden die Jesusleute ihren Herrn verkünden und die Menschen zum Glauben an ihn rufen. Wobei diese Endzeit spätestens mit der Himmelfahrt von Jesus bereits begonnen hat. Und sie endet mit seinem zweiten sichtbaren Kommen in all seiner Macht. Auch das Kapitel 12, mit dem wir uns gerade beschäftigen, ist eine solche Ergänzung, und zwar zu der Visionenreihe von den sieben Signalfanfaren. Und hier stellt Jesus dem Johannes den eigentlichen Feind Gottes vor Augen, der deshalb auch nicht vor der Gemeinde Jesu Halt macht. Und der heißt Teufel und Satan. Da er aber alles bekämpft, was von Gott kommt, ist natürlich auch die Gemeinde betroffen, die dem Messias Gottes gehört, Jesus Christus. In der betreffenden Vision erscheinen dem Johannes zwei Gestalten. Eine gekrönte Frau von göttlicher Herrlichkeit, die unmittelbar vor ihrer Niederkunft steht, und ein großer, feuerroter und furchtbarer Drache. Der Drache steht hier für den Teufel und Satan, der versucht, den Sohn der Frau sofort nach der Geburt zu vernichten. Die Sache ist eindeutig. Das geborene Kind ist niemand anderes als der Messias Gottes. Demnach erscheint es wohl einleuchtend, dass die Mutter des Messias, also die Frau in der Vision, das alttestamentliche Volk Gottes ist. Das Volk, das der Allmächtige selbst aus dem Urvater Abraham erschaffen hat. Denn aus diesem Volk heraus sollte der Messias kommen, der Retter seines Volkes und der ganzen Welt. In diesem Zusammenhang spricht Jesus aber auch von den wahren Anbetern, nach denen Gott sucht und die Jesus als der Messias um sich sammeln wird. So stellt die Frau der Vision jenen gläubigen Kern Israels dar, der sich um den Messias Jesus sammelt und so zu den wahren Anbetern des Vaters gehört. Das deckt sich mit dem gläubigen Rest Israels aus der Vision von den zwei Zeugen. Und zu diesem glaubenden Kern der wahren Anbeter stoßen im Lauf der Zeit auch viele nichtjüdische Menschen, die an Jesus Christus glauben. Dem Drachen jedoch gelingt es trotz all seiner List und Grausamkeit nicht, den Messias zu vernichten. Im Gegenteil, der nimmt nämlich am Ende seinen Platz auf dem Thron Gottes ein. Und von dort erweist er sich als der Herr über Himmel und Erde, und selbst der Satan muss sich seinem Willen fügen. Die Vision von der Frau und dem großen Drachen ist damit schon fast zu Ende erzählt. Doch Jesus schließt noch einen Hinweis auf die Frau an, den ich natürlich nicht unerwähnt lassen will. Damit kommen wir im Buch der Offenbarung zu Kapitel 12, Vers 6. Da berichtet Johannes: Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Johannes sieht die Frau fliehen. Wovor sie da auf der Flucht ist, erfahren wir erst später. Jetzt genügt es Jesus, zunächst einmal zu erwähnen, dass sie flieht und was Gott dabei für sie tut. Johannes sieht auch, wohin die Flucht geht, in die Wüste. Das griechische Wort für Wüste bedeutet dabei so viel wie Steppe oder einsame Gegend im Gegensatz zu bewohnten Landstrichen oder auch Wüste. In der Geschichte vom verlorenen Schaf ist die Steppe bzw. Wüste zum Beispiel ganz ausdrücklich der Weideplatz für die Tiere. Die Steppe ist demnach nicht zwangsläufig ein Ort, an dem kein Mensch leben kann. Das gilt besonders dann, wenn Gott ihn versorgt, was hier ja der Fall ist. Jesus denkt bei dem Zufluchtsort der Frau, der Steppe, wohl nicht an einen bestimmten Ort, den wir auf einer Landkarte festmachen könnten. Vielmehr ist jener Ort der Wüste bzw. der Steppe ein feststehender Begriff, den Gott immer wieder im Verlauf der Geschichte mit seinem Volk Israel verwendet hat. Dabei ist natürlich die Zeit der Wüstenwanderung Israels nach der Flucht aus Ägypten die grundlegende Erfahrung. Und dabei nannten die Propheten den Pharao von Ägypten sogar den großen Drachen. In dieser Wüstenzeit hat Gott sein Volk durch seine großen Wunder bewahrt und versorgt. Eindeutig stellt Johannes in Vers 6 unseres Bibeltextes klar, dass der Ort der Zuflucht für die Frau nicht irgendwo bereits vorhanden war. Nein, ausdrücklich berichtet Johannes, wo Gott ihr einen Zufluchtsort bereitet, also geschaffen hatte. So wie Gott den Himmel und die Erde bereitet und die Menschen und das Volk Israel erschaffen hat. Außerdem gilt in der Offenbarung für den Begriff Ort, den Gott für die Frau nach Vers 6 in der Steppe geschaffen hat, Folgendes. Wer keinen Ort mehr hat, an den Gott ihn stellt, der kann nicht bestehen. Der vergeht, wird nicht mehr gefunden und keiner erinnert sich mehr an jene Person. Wem Gott den Ort entzieht, der ist nicht mehr da, der existiert nicht mehr. Gott schafft für die Frau einen Zufluchtsort, an dem sie auch gut versorgt wird. So hören wir in Vers 6. Und Jesus offenbart nicht nur einen Zufluchtsort, sondern auch eine Zeitspanne. Die beträgt erneut 1260 Tage. Der Zusammenhang zeigt deutlich, dass diese Zeit mit der Himmelfahrt des Messias in Vers 5 beginnt. Und wie wir schon in der Vision von den zwei Zeugen feststellten, endet diese Frist mit dem zweiten sichtbaren Erscheinen des Gottessohnes Jesus, also ganz am Ende der Endzeit. Der Zeitraum der 1260 Tage umfasst somit die gesamte Endzeit. Doch diese Zeitspanne ist nicht wörtlich als 3,5 Jahre zu verstehen. Das zeigt sich schon daran, dass selbst die ersten Empfänger am Ende des ersten Jahrhunderts bereits auf mehr als 60 Jahre Endzeit zurückblicken konnten. Denn so lange war die Himmelfahrt Jesu schon her. Nein, die 3,5 ist eben die gebrochene Zahl, die unvollkommene und die abgebrochene Zeit. Und genauso hat Jesus ja auch von der Endzeit gesprochen. Im Matthäusevangelium lesen wir, »Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, dann würde kein Mensch gerettet. Doch um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden.« Die Gemeinde des Messias Jesus besteht aus Judenchristen und aus Christen nichtjüdischer Herkunft. Sie wird die ganze Endzeit hindurch an einem Ort von Gott bewahrt und versorgt werden. Davon hörten wir bereits in anderen Visionen. Dabei heißt bewahren hier vor allem dies. Alle Verfolgungen, ob sie nun durch Menschen, den Antichrist oder den Teufel selbst geschehen, werden niemanden aus der Messias-Jesus-Gemeinde daran hindern können, an seinem Vertrauen auf Jesus festzuhalten. Gott bewahrt also vor allem den Glauben seiner Leute, den Glauben an ihn und seinen Sohn. Ob er aber in jedem Fall unser Hab und Gut, unsere Gesundheit oder unser Leben bewahrt, davon ist hier nicht die Rede. Aber es gilt, wie es der leidgeprüfte und verfolgungserprobte Theologe Paulus einmal etwas anders formuliert hat, ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus schenkt. Jesus will seinem treuen Nachfolger Johannes noch mehr offenbaren über den Teufel und dessen Kämpfe. Denn die finden ja in der Regel für uns Menschen im Verborgenen statt. Deshalb sprach ich bereits davon, dass Jesus mit seiner Offenbarung an Johannes, seinem Propheten, einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Also einen Blick in die für Menschen sonst unsichtbare Welt. So enthüllt Jesus seinem altgewordenen Mitarbeiter nun einen zweiten Kampf, den der Teufel führt. Davon schreibt Johannes in Kapitel 12, Vers 7. Dort heißt es, und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel. Von einem Kampf im Himmel, der nun ausbricht, berichtet uns Johannes. Die beiden feindlichen Lager, die sich da gegenüberstehen, sind einerseits Michael und seine Engel. Das ist eine erstaunlich knappe Umschreibung, vor allem wenn wir berücksichtigen, wie ausführlich der Anführer der Gegenseite ein paar Verse weiter vorgestellt wird. Von dem Engel Michael ist im zweiten Teil der Bibel sonst nur noch im Brief des Judas die Rede. Dort hören wir immerhin noch, dass er einer der obersten Engel ist. Aber in der Vision hier fehlt sogar diese Erläuterung. Und selbst im ganzen Verlauf dieser prophetischen Schau hören wir überhaupt nichts mehr von jenem Engel. Das fällt auf. Was wir erfahren? Michael und seine Engel sind bereit, den Kampf gegen den Drachen aufzunehmen. So lässt sich der Sinn von Vers 7 ganz gut wiedergeben. Denn die besondere sprachliche Form des Wortes kämpfen zeigt die Bereitschaft an, etwas zu tun. Der Himmel ist also bereit, dem Drachen, dem Teufel, die Stirn zu bieten. Und so geschieht es auch. Johannes erblickt, wie auch die Gegenseite zum Kampf drängt. Der Drache und seine Engel kämpften, so schildert es Johannes in Vers 7. Dreimal hören wir in diesem kurzen Vers von Kampf bzw. Kämpfen. Der Messias sitzt ja nun mit dem Allmächtigen auf dessen Thron. So hörten wir in der Vision von der Frau. Und dieses Ereignis hat offensichtlich den Kampf ausgelöst, von dem uns Johannes in Vers 7 berichtet. Dabei geht es hier wohl um den ersten Teil dieses Gefechtes, das im Himmel ausgetragen wird. Und nach Vers 9 setzt sich jene Schlacht gegen den Teufel dann auf der Erde fort, bis der Widersacher und seine Schergen dann auch dort vernichtend und endgültig geschlagen werden. Dabei wird die Dauer dieses zweiten Teils der Kampfhandlungen verblüffenderweise eine kleine Zeitspanne oder eine kurze Zeit genannt. Es ist vermutlich Michael, der den Kampf beginnt. Wir hörten bereits, dass er auf der Bühne dieser Vision von vornherein kampfbereit erschienen ist. Und auch der Hintergrund dieses Kampfes spricht dafür. Denn wenn wir, was wohl auch naheliegend ist, die Visionen der Kapitel 12 und 13 von ihrem inneren Zusammenhang her verstehen, dann hat der Kampf ja mit der Erhöhung des Messias zu tun, mit seiner Machtübernahme als Herrscher des Himmels und der Erde. Denn nach Vers 5 der vorangegangenen Vision von der Frau ist der Messias von Gott eben auch zum Herrscher über die Völker der Erde auserkoren. Und das ist natürlich für den Teufel eine Kampfansage, konnte er sich doch bislang als der Fürst dieser Welt verstehen. So hat Jesus den Satan immer wieder genannt. Und diese Machtstellung will der Teufel natürlich nicht aufgeben. Deshalb versuchte er von Anfang an, den Messias-Anspruch und die Gottessohnschaft von Jesus in Frage zu stellen. Denn beides ist untrennbar mit der Weltherrschaft verbunden. Doch die Himmelfahrt von Jesus, in Vers 5 als die Entrückung des Jungen zu Gott und seinem Thron dargestellt, hat die Situation von Grund auf geändert. Denn damit hat der Allmächtige den Anspruch von Jesus voll und ganz bestätigt. und die Klage des Satans ist damit abgewiesen, ein für allemal. Damit ist der teuflische Kläger aber auch ins Unrecht gesetzt und muss nun die Strafe für seine falsche Anklage tragen. Denn er hat sich als falscher Zeuge vor Gericht erwiesen. Und was er dem unschuldigen Angeklagten anhängen wollte, fällt nun auf ihn selbst zurück. Der Drache, der Satan und Teufel trachtet danach, die Weltherrschaft zu behalten, die aber dem Messias zusteht. Somit wollte er den besonderen Platz des Gottessohnes im Himmel einnehmen und verlor dort nun seinen eigenen. Und der Kampf Michaels gegen den Drachen vollzog nun dieses Urteil. Dagegen bot der Drache nun aber alles auf, was ihm zur Verfügung stand. Der Drache kämpfte und seine Engel, heißt es zum Abschluss in Vers 7. Doch ihre Gegenwehr bleibt erfolglos. So sieht es Johannes in der Vision und formuliert in Vers 8, und sie siegen nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Wörtlich heißt es hier, aber er konnte nicht die Oberhand gewinnen. Die Rede ist natürlich vom Drachen, dem Teufel, samt allen seinen Boten und Helfern. Wobei diese Formulierung erneut sehr stark auf einen Prozess vor Gericht hinweist, in dem der Drache mit seinen falschen Anklagen einfach nicht bestehen kann. Dann ist Michael hier der Anwalt des angeklagten Messias und später auch der Vollstrecker des Urteils gegen den falschen Ankläger. Kurz vor seiner Kreuzigung und Auferstehung sprach Jesus bereits von diesem Vorgang. Er sagte, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und auch dort bringt Jesus das Hinauswerfen des Satans mit seiner Verherrlichung und Erhöhung in Verbindung. Weiter hören wir in Vers 8 über den Drachen und seine Helfer, und sie verloren ihren Platz im Himmel. Für immer und für alle Zeit verlor der Teufel nun seine wichtigste Plattform für seine lügenhaften Ränke, die er immer zuschmiedete. Nie wieder wird er im Himmel als falscher Zeuge und Ankläger auftreten. Dort herrscht nur noch der allmächtige Vater und sein Sohn Jesus, der Messias. Wörtlich schreibt Johannes zum Schluss von Vers 8, und ihr Ort wurde im Himmel nicht mehr gefunden. Im Himmel sind sie nicht mehr gegenwärtig, der Teufel und seine Helfer. Dort existieren sie nicht mehr. Und offensichtlich ist dem Widersacher sehr wohl klar, dass damit auch sein endgültiges Ende bereits begonnen hat. Und dass seine Zeit auf der Erde, wohin Michael ihn geworfen hat, nur noch von kurzer Dauer sein wird. Damit erreichen wir den Punkt, an dem Jesus in diesen Visionen endgültig enthüllt, wen der furchtbare große Drache darstellt. Dazu Johannes in Vers 9. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Am Anfang dieser Vision von Michael und dem Drachen war dreimal von Kampf bzw. Kämpfen die Rede. Dementsprechend hören wir nun in Vers 9 dreimal vom Geworfen werden. Das Werfen taucht im Buch der Offenbarung immer wieder auf, und zwar oft dann, wenn Gott richtet. Wie bei einer Urteilsverkündung durch den Richter, so werden auch hier die Angaben zur Person des Verurteilten genau festgehalten, und zwar in aller Ausführlichkeit, nämlich gleich vierfach. Das klingt in Vers 9 so: der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird. Drache war in der Antike vor allem die geläufige Bezeichnung für eine legendäre Riesenschlange. Dabei ging es meist um die sagenumwobene Seeschlange, das berüchtigte Seeungeheuer. Und Jesus steigert das Ungeheure jener Riesenschlange noch einmal, denn der Drache, den er dem Johannes vor Augen stellt, ist zusätzlich auch noch groß. Jesus will hier also gar kein natürliches Wesen darstellen, sondern der unsagbar gewaltige Riesendrache übersteigt in seiner schier maßlosen Größe alles, was in der tatsächlichen Tierwelt vorkommt. Somit offenbart Jesus dem Johannes in diesen Visionen eine Vorstellung davon, wie die Wirklichkeit des Teufels alles Natürliche bei weitem übersteigt. Doch an diesem Punkt ist große Sorgfalt geboten. Im Buch der Offenbarung begegnet uns der Satan sicherlich als Gottes Gegner, als Gottes Feind in Person. Doch dabei wird sehr deutlich, der Teufel ist kein Gegengott, auch wenn er das gerne wäre. Selbst bei all seiner Heimtücke und Hinterlist, Gott ist dem Satan immer überlegen. Immer, und zwar haushoch. Selbst ein Engel Gottes kann den Teufel besiegen. Davon hörten wir gerade in Vers 8. Deshalb gilt auch allen Menschen, die an Jesus glauben, gebt dem Teufel keine Ehre, glaubt nicht an ihn, sondern leistet ihm standhaft Widerstand. Denn durch den Glauben an Jesus könnt ihr das. So finden wir in der Bibel auch überhaupt keine Beschreibung, wie der Teufel denn aussieht. Auch nicht hier in der Vision vom Kampf des Teufels gegen Michael. Wir erfahren lediglich, dass die Gestalt des Drachen in den Visionen den Teufel verkörpert. Der war eben auch bekannt unter dem Begriff die uralte Schlange, wie es in Vers 9 ebenfalls heißt. In der gesamten Welt des alten Orients spielte die Schlange auch eine religiöse Rolle. Schlangenkulte sind schon aus der Zeit um 4500 vor Christus bekannt. Seit jeher wurde die Schlange gern auch in eine enge Verbindung mit der Erde gebracht, auf der sie kriecht. In zahllosen Kulturen wurde diese aber als Mutter Erde verehrt. Und so taucht die Schlange immer wieder auf Darstellungen von Fruchtbarkeitsgöttinnen auf. Wegen ihres Gegengiftes finden sich Schlangen sogar in antiken Heilkulten. Wir hörten bereits davon bei dem Schreiben an die Christen in Pergamon. Dabei weist die Formulierung in Vers 9, uralte Schlange, recht eindeutig auf die Schlange im Garten Eden hin. Denn in der außerbiblischen, jüdischen Literatur wurde jene Schlange, die Adam und Eva im Paradies verführte, mit eben diesen Worten bezeichnet. Daran knüpft Jesus vermutlich an. Der Drache, auch bekannt als die alte Schlange, wird jetzt von Jesus eindeutig beim Namen genannt. Und zwar in beiden Sprachen, die im ersten Jahrhundert für die Jesusgemeinde maßgeblich waren, Hebräisch und Griechisch. Denn sie bestand ja aus Christen jüdischer Herkunft und aus nichtjüdischen Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen waren. Dabei beginnt Jesus mit dem griechischen Wort, in den Bibelausgaben meist wiedergegeben mit Teufel. Der ursprüngliche Ausdruck Diabolos bedeutet recht wörtlich genommen so viel wie Durcheinanderwerfer. Manche übersetzen ihn mit Auseinanderbringer, denn das dazugehörige Tätigkeitswort heißt so viel wie Auseinanderbringen, Anklagen, Verleumden, Täuschen. Doch vor allem soll die Formulierung das hebräische Wort Satan in der griechischen Sprache wiedergeben, in der zweite Teil der Bibel aufgeschrieben wurde. Deshalb müssen wir auch Teufel von seinem hebräischen Ursprungswort her verstehen, und das heißt Satan, das Wort, das er ebenfalls in Vers 9 vorkommt. Ursprünglich bezeichnet der hebräische Ausdruck Satan einfach jemanden, der einem anderen entgegentritt. Ein Gegner im Kampf, ein Feind im Privatleben oder sogar ein Engel Gottes, der sich dem recht zwielichtigen Wahrsager Biliam in den Weg stellt. Dabei liegt dem Wortstamm Satan die Bedeutung anfeinden oder anklagen zugrunde. Und so wird das Wort im ersten Teil der Bibel offensichtlich ganz allmählich auch für jenes eine Wesen verwendet, das Gott ganz gezielt anfeindet und die Menschen hinterrücks anklagt. Diese Gestalt, die auch den Mann Hiob vor Gott anklagte, obwohl gerade er von ganzem Herzen dem Allmächtigen vertraute. Das ist der Böse in Person, jenes Geistwesen, das sich gegen Gott empört und erhoben hat. Das ist er, der Teufel und Satan, wie Jesus ihn in unserem Bibeltext in Vers 9 nennt. Treffend hat Jesus ihn einmal so charakterisiert: Der Teufel war ein Mörder von Anfang an, und er steht nicht in der Wahrheit, denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er lügt, sagt er das, was aus ihm selbst kommt, denn er ist ein Lügner und ist der Vater der Lüge. So verführt er die Menschen, mit Lug und Trug, mit Täuschung und brutaler Gewalt. Und vor allem richtet er sich in der jetzigen Endzeit gegen diejenigen, die an Jesus glauben. Denn der Messias ist ihm wohl besonders zuwider. Hat der Gottessohn doch mit seinem Kreuzestod und Machtantritt dafür gesorgt, dass er nun aus dem Himmel geworfen wird. Davon ist nun auch in Vers 9 noch einmal ausdrücklich die Rede, denn es heißt dort, der Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Ja, das ist sein Geschäft, die ganze Welt zum Narren halten und die Menschen durch Lüge und Unwahrheiten betrügen und dazu verleiten, nicht an Jesus zu glauben. Dreimal heißt es in Vers 9, geworfen bzw. hinausgeworfen. Der Teufel und seine satanische Brut, sie sind endgültig aus dem Himmel verbannt und auf die Erde gezwungen. Das ist der entscheidende Sieg über den Gottesfeind. Und errungen hat ihn Jesus mit seiner Kreuzigung und Auferstehung und mit seinem Machtantritt als Herr über Himmel und Erde. Auch wenn der Satan nun tobt und wütet, er ist geschlagen und ihm bleibt nur noch wenig Zeit. Das war eine weitere Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel zum Buch der Offenbarung. Schön, dass Sie zugehört haben und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.